Ein Pott Grünes geht in die nächste Runde. Im Podcast der Pankower Bündnisgrünen begrüßen euch heute Holger.
Und Helene aus unserem Kreisvorstand, die heute einmal Nastassja vertritt. Vielen Dank dafür, dass du einspringst.
Sehr gerne, ich freue mich. Unser Gast heute ist Cordelia Koch. Sie ist die Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung von Pankow. Und wie es der Zufall will, auch meine Mentorin von dem Frauen-Mentoring-Programm. Das heißt, ich kenne Cordelia schon etwas länger. Hallo Cordelia.
Hi, ich freue mich hier zu sein und freue mich vor allen Dingen, dass du heute dabei bist, Helene.
Ja, Cordelia, wir wollen heute über dich sprechen und vor allen Dingen auch deinen Weg zu den Grünen ein bisschen erfahren, uns über deine Funktion als Fraktionsvorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung unterhalten und vor allen Dingen auch die aktuellen Pankower Grünen-Themen besprechen. Und da gibt es nach den Haushaltsverhandlungen auf Bezirksebene bestimmt auch ein paar sehr interessante Sachen zu berichten.
Aber bevor wir das tun, erstmal nochmal zu dir als Person. Du bist, das habe ich natürlich jetzt auch ein bisschen recherchiert, promovierte Juristin, arbeitest auch nach wie vor als Rechtsanwältin und in der Verwaltung der Freien Universität Berlin, das ist richtig?
Ja, also das so, sag mal, muss ich ein kleines bisschen gerade biegen. Ich bin nicht mehr als Anwältin tätig, aber war eine Zeit lang als Anwältin tätig und ich bin an der FU für Verträge zuständig tatsächlich, genau.
Aber du hast auch mal Polizisten und Polizistinnen ausgebildet.
Ja. Ja, also eigentlich mein Leib- und Magenfach in der Juristerei ist eigentlich öffentliches Recht, also das politische Recht. Und ich hatte mal eine Zeit lang vor, vielleicht Professorin zu werden und bin dann diesen Weg aber nicht schnell genug gegangen. Und dann habe ich das, vielleicht kann ich über die Polizistenausbildung da verschiedene Sachen mit reinbringen, die mich interessieren, die ich thematisch bearbeitet habe, Thema Sicherheit, Freiheit, diese Relevanz. Und habe eine ganze Zeit lang Polizistinnen an der HWR, Hochschule für Wirtschaft und Recht, unterrichtet.
Hast du da irgendwie aus der Zeit noch irgendwas mitgenommen, was dir heute hilft?
Ich habe einen großen Respekt vor den Menschen mitgenommen, die diese Arbeit machen. Die haben eine extrem schwierige Ausbildung, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Die müssen ihre körperlichen Fähigkeiten schulen, die müssen Einsatzlehre machen, die müssen arbeiten gehen und sie haben eigentlich dazu noch ein komplettes Jurastudium. Das war, ich musste diese Anforderungen stellen. Ich habe mit den Ohren geschlackert, gedacht, mein Gott, hätte ich das als Studentin damals so machen können? Diejenigen, die das tatsächlich hinbekommen haben in dieser Fülle und in dieser Intensität, da kann man nur sagen, Hut ab. Und vor allen Dingen nochmal eine ganz klare Einsicht. Ein Polizist muss in der Lage sein, mit seinem Leben sich einzusetzen für das Durchsetzen der Gesetze. Gleichzeitig muss er aber immer überprüfen, wo sind die Rechte des Bürgers, den er jetzt gerade vielleicht zu etwas zwingen muss. Das ist eine sehr große Herausforderung und wer das menschlich und auch von den Fähigkeiten her leistet, da kann man schon sagen, Hut ab.
Bleiben wir nochmal bei deinem Studium. Ich habe gelesen, du warst in Gießen und in Paris. Ich kann mir die Städte nicht gegensätzlicher vorstellen. Da hast du studiert und dann aber bist du nach Beirut gegangen. Ich habe gelesen, du hast promoviert an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt, aber du warst dann beim Orient-Institut der Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft in Beirut. Hast du irgendwie einen Bezug zum, in Anführungszeichen, Morgenland? Weil es heißt ja Morgenländische Gesellschaft. Und was hast du genau in Beirut geforscht?
Okay, ich habe tatsächlich in Gießen und in Paris studiert. Ich war sehr häufig in Paris und habe auch dort einen Sprachkurs vorher schon gemacht und studiert. Und da ist ja die libanesische und die arabische Community traditionell sehr viel stärker als bei uns und hatte dort einen großen Freundeskreis an Studentinnen und Studenten und da waren auch Libanesen drunter, die mir, sagen wir mal, das Gefühl vermittelt haben, man kann nach Beirut gehen und ist wo ganz anders und gleichzeitig doch zu Hause. Also Beirut ist ja europäisch und man kann aus dem europäischen Raum wirklich ziemlich weggehen, aber trotzdem sich noch wiederfinden. Und dieses Gefühl hatten mir die Libanesen vermittelt, die ich dort kennengelernt habe, dass ich dort hinkommen kann und etwas anderes feststelle, nämlich den Orient oder kennenlerne, aber gleichzeitig mich eben auch zu Hause fühlen kann oder mich als Frau frei bewegen kann. Und so ist es auch.
Und promoviert hast du dort über die libanesische Verfassung?
Über die libanesische Verfassung. Also der Weg dahin war auch ein bisschen länger, weil ich kam dann nach Deutschland zurück und musste erst mal überlegen, ja, wie bezahle ich das Ganze jetzt eigentlich? Wo kriege ich ein Stipendium her? Und dann habe ich versucht, einfach die libanesische Verfassung in verschiedenen Kontexten zu stellen und habe mich beworben um Stipendien. Ich hatte das Thema Minderheitenschutz, das liegt im Libanon nahe. Da habe ich natürlich auch mich dran versucht. Hätte ich ein Stipendium haben können, wollte ich nicht. Und dann kam ich zur Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und irgendwie fanden die das Thema libanesische Verfassung, Krieg und Frieden, Zusammenhang herstellen, spannend und haben gesagt, wir geben dir für 2 Jahre ein Stipendium. Nach 2 Jahren wollte ich einen Forschungsaufenthalt dann endlich wieder machen in Beirut, Interviews führen. Das ist ja keine juristische Forschungsmethode, sondern eine politologische. Da hatte ich dann schon erstmal die Seiten gewechselt und mein Stipendium war ausgelaufen an der HSFK und dann habe ich in Beirut das dem Direktor des Orient-Institutes erzählt und der sagte, ja, dann bewirb dich doch hier. Und dann wurden aus 3 Monaten 2,5 Jahre und ich bin sehr gerne in Beirut geblieben.
Jetzt hast du ja so viel von diesen schönen Orten geschwärmt, die auch, Beirut ist ja auch ein bisschen weiter weg. Was hat dich denn dann hier nach Berlin verschlagen? Und bist du auch seither in Pankow oder warst du mal woanders in Berlin auch?
Nach Berlin wollte ich immer schon kommen. Und Berlin ist auch eine geteilte Stadt. Beirut ist eine geteilte Stadt. Dass ich in diesen beiden Städten mich zu Hause gefühlt habe, das finde ich eben, das passt gut zusammen. Das ist kein Wunder. Es geht in beiden Städten letztendlich darum, dass eine über viele Jahre getrennte Geschichte nach der Aufhebung der Mauer oder der Trennung wieder zusammengeführt werden muss. Das sind große Probleme. Und ich war als Jugendliche häufig schon in Berlin und habe immer gedacht, hier möchte ich herkommen, dann habe ich hier nicht studiert. Ich glaube, ich habe mich das damals nicht getraut, habe in Beirut dann ja gelebt, dort meinen Mann kennengelernt, geheiratet und für den war klar, wenn ich nach Deutschland komme, dann gehen wir nach Berlin. Und da das für mich auch klar war und ich mein Referendariat hier vorher schon mir organisiert hatte, irgendwann hatte ich den Platz, sind wir nach Berlin gegangen. Da gab es überhaupt gar keine Überlegung.
Und immer in Pankow?
Ja, ich wollte eigentlich, wie es so zu mir passt, wäre ich ja gern nach Kreuzberg beziehungsweise geldbeutelmäßig nach Neukölln gezogen. Und mein Mann hat gesagt, nee, ich ziehe doch nicht von Beirut nach Little Beirut. Ich habe Freunde in Prenzlauer Berg, ich will in Prenzlauer Berg. Und dann sind wir hierher gezogen.
Okay. Ja, von 2011 bis 2016 warst du ja dann Kreisvorsitzender in Pankow. Also eine ziemlich lange Zeit, auch zeitaufwendiges Ehrenamt gemacht. Also irgendwann musst du ja deinen Weg zu den Grünen gefunden haben. Und mich würde mal interessieren, wann dein Interesse für Politik überhaupt generell angefangen hat. Gab es dafür irgendwann mal einen Auslöser, einen bestimmten Grund oder kam das eher schleichend und hat dich schon immer interessiert?
Das ist eine ganz klare Sache. Also ich bin Kind der 80er. Und wenn man in den 80ern groß geworden ist, dann war man mit dem Ost-West-Konflikt konfrontiert, dann war man mit Helmut Kohl konfrontiert, mit der Strickjacke, mit den, wie hieß das Zeug nochmal, Saumagen, die er gegessen hat, den jährlichen Urlauben mit seiner Frau am See. Der See ist bestimmt toll und das ist auch alles wunderschön, aber in der Summe war das einfach spießig und eng und klein und national und man hatte das Gefühl, das geht alles so überhaupt gar nicht. Hier wird immer noch die Idee vertreten von einem homogenen Deutschland, in dem nur weiße, deutsche, geradlinige Bürgerinnen leben dürfen. Das war überhaupt nicht mein Bild von der Welt und das war auch nicht mein Wunsch, wie sich Deutschland präsentieren und entwickeln sollte. Auch in diesem vor allen Dingen Ost-West-Konflikt, diesen Friedensbewegungen, den Ostermärschen, das sind ja prägende Bilder gewesen. Da war ich auf alle Fälle, meine politische Heimat war immer bei den Grünen. Also da gab es nie irgendeine Frage, da hatte ich kein Schwanken. Also es ist gar nicht so sehr Öko, sondern es ist die Emanzipation des einzelnen Menschen, so leben zu können, wie sie, er, was auch immer sich das vorstellt, nicht angefeindet zu werden, weil ich irgendwie anders bin. Und gleichzeitig aber, und da trifft es sich ja mit Jura, dann auch die Verbindung zu schaffen zu der Gemeinschaft, das ist ein schwieriges Wort, Gesellschaft, dem Staat, in dem wir leben. Wir sind ja nicht einzelne Individuen, wir müssen ja auch gemeinsam leben. Einheit in der Vielfalt, das ist dann auch wieder der Libanon. Also das sind so Fragestellungen, die mich immer sehr bewegt haben. Dann war ich eben in Berlin, inzwischen schon 5 Jahre in Berlin und dachte, boah, ich habe jetzt mein Referendariat fertig, es ist gerade so, ich bin auf der Suche nach einer Arbeit, ich habe Zeit, ich will Leute kennenlernen, andere Leute gehen in den Hühnerzuchtverein, für mich ist Politik, also ich bin dann sofort zu den Grünen gegangen, habe die ersten Kreismitgliederversammlungen besucht, die ersten beiden so, ja, dann waren Vorstandswahlen und dann war ich im Vorstand, so schnell ging das und dann war ich hier.
So schnell kann es gehen.
Lene kann ein Lied davon singen.
Ich bin auch in den Vorstand relativ spontan gewählt worden. Noch eine ganz kurze Frage, du hast ja schon ein bisschen zu deiner Motivation was gesagt, warum du bei den Grünen politisch explizit aktiv bist, verlierst du das manchmal aus den Augen, wenn du dich in der Tagespolitik befindest?
Nee, überhaupt nicht. Eine schöne Situation, das war mal irgendwann, stand ich an meinem Geburtstag an der Schönhauser Allee, habe Zeitungen verteilt und da kommt so ein Pärchen auf mich zu und wie das so manchmal ist am Stand, die Leute wollen einem so einen reinwürgen und er sagt da zu mir, euch will ich, aber nur aus Mangel an Alternativen. Und dann habe ich ihn angelacht und gesagt, du, das ist bei mir nicht anders. So 2 Sekunden, auf einmal fing er an zu lächeln. Und dann ist es weggegangen, dann kam er nochmal wieder, hat mich nochmal angelächelt. Ja. Weil es ist klar, ich bin ein Individuum, das hat zwar verschiedene Facetten, die müssen sich nicht alle 100% mit der Grünen Partei oder mit jedem Mitglied der Grünen Partei decken, aber das ist meine DNA. Da gehöre ich hin, da gibt es überhaupt gar keine Fragestellung dran. Also solange es nicht eine Bewegung gibt, die das maximal besser macht als die Grünen und ich wüsste nicht, sehe keine, dann werden es für mich immer die Grünen sein.
Du hast gesagt, die Grünen, die gehören zu deiner DNA. Für welche Themen innerhalb grüner Politik stehst du denn? Was ist dir da wichtig? Vielleicht kannst du das auch nur kurz anreißen, denn wir kommen sicherlich noch ausführlicher im Laufe des Gesprächs darauf zu sprechen.
Ja, ich höre raus, ich soll mich kurz fassen. Ich versuche es mal. Also ich mache eigentlich immer schon Stadtentwicklung. Das ist ein Thema, das habe ich schon mitgebracht. Das hat mich schon interessiert, bevor ich bei den Grünen war. Und das Zweite ergibt sich eigentlich auch aus meinem Lebenslauf, da geht es um Verwaltungsmodernisierung. Also wie soll die Verwaltung aufgebaut sein, was soll sie leisten vor allen Dingen, um zufriedene Bürger letztendlich zu erreichen? Das sind die beiden Hauptfragestellungen.
Okay, du sagst moderne Verwaltung, was war denn dein niederschmetterndstes Erlebnis mit Berliner Verwaltungsbehörden?
Also die Berliner Verwaltungsbehörden haben mich eigentlich nicht geärgert, kann ich nichts zu sagen. Ich hatte keine schlechten Erfahrungen. Ich habe allerdings auch nicht viel mit denen zu tun. Ich höre nur immer sehr viele Klagen.
Welche Art?
Sagen wir mal so, das ist ein gutes Beispiel. Was überhaupt nicht mehr passieren darf, ist Folgendes. Es gibt einen Träger von Jugendarbeit, der stellt sich vor, oder von einem Kita-Träger war es in dem Fall, der stellt sich vor, im Wohngebiet in Pankow einen neuen Standort aufzumachen. Der schlägt sein Konzept der Senatsverwaltung vor und die sagt, das finden wir ein super Konzept, musst du unbedingt machen. Dieser Träger denkt, alles in trockenen Tüchern. Ich mache da jetzt mal eine Kita für 90 Kinder in Pankow auf. Was man ihm nicht gesagt hatte, ist, er muss zum Bezirksamt in Pankow gehen und eine Baugenehmigung stellen. Das sind einfach Schwierigkeiten, die nochmal potenziert werden, weil in Berlin alles an einem Ort ist. Ich habe die Kommune, ich habe das Land, ich habe den Bund. Und wer ist jetzt hier gerade für was zuständig? Insbesondere diese komische Zwitter zwischen Stadt und Land, Bezirk. Ist der nur eigenständig? Ist der nicht eigenständig? Das sind Dinge, die immer wieder Probleme machen. Und da müssten die Verwaltungsmitarbeiterinnen, aware, würde man auf Englisch sagen, es müsste ihnen einfach klar sein, dass sie den Bürger ein bisschen mehr führen müssen durch diesen Verwaltungsdschungel.
Mehr Bewusstsein entwickeln.
Bewusstsein entwickeln, genau, das ist das Wort.
Ja, ich finde, Bezirkspolitik ist in der Öffentlichkeit einfach kein sehr bekanntes Themenfeld. Politik passiert viel im Bundestag, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber was war so ein schöner Moment für dich in der Bezirkspolitik, wo du wirklich das Gefühl hattest, jetzt habe ich richtig was bewegt? Das können auch ein, zwei Momente sein, aber wo du gesehen hast, weil ich so nah dran bin, konnte ich da richtig was machen.
Es ist insofern schade, weil das Bewegen dauert so viel länger, als ich in der BVV bin. Also ich habe schöne Anträge gestellt, wir haben als Fraktion wunderbare Anträge gestellt. Das Bewegen wird erst später kommen. Also ich habe nichts bewegt, ich werde vielleicht etwas bewegen. Manchmal stellt man auch gute Anträge und die werden abgelehnt. Das kann auch passieren.
Vielleicht hat es dich bewegt.
Ja, ich hatte ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, wir müssen anders arbeiten. Und zwar gab es einen Antrag, den hat die FDP gestellt, wir haben den unterstützt und der hieß, es soll eine WhatsApp-Alternative für die Schulen programmiert werden. Und da ging es tatsächlich mal flott. Da hat die Senatsverwaltung so geschrieben, das haben wir sofort umgesetzt. Da habe ich gemerkt, wir schreiben uns einen Wolf an Anträgen, alles wichtige Sachen. Wir meinen auch diese Gehwegvorstreckung oder die sichere Schulwegverbindung oder der neue Radfahrweg. Das ist wirklich das, was jetzt die Bürger bewegt und was wir unbedingt brauchen für die Sicherheit der Menschen auf der Straße. Es passiert aber nicht, weil die Verwaltung tatsächlich meistens Personalknappheit, Ressourcenknappheit mit anderen Dingen beschäftigt ist. Bei dieser WhatsApp-Alternative, das hat mir echt was beigebracht, weil wir kamen zum richtigen Zeitpunkt. Die war gerade damit beschäftigt, die Senatsverwaltung dieses Problem zu lösen. Und wir haben ihr im richtigen Augenblick einen Tipp gegeben. Und dann hat sie gesagt, super, danke, das machen wir. Aber häufig muss ich sagen, wir haben gute Ideen, alle anderen Fraktionen haben auch gute Ideen. Also das ist, hier wird viel ernsthaft gearbeitet, werden auch tatsächliche Probleme angesprochen, aber es ist ein bisschen schwierig, das alles in die Umsetzung zu kriegen. Das ist das Hauptproblem.
Du hast ja mal sowas wie eine bürgernahe Eventreihe Miete Koch ins Leben gerufen. Mit welchem Bezirkspolitiker oder welcher Bezirkspolitikerin würdest du denn gerne mal wirklich kochen? Oder vielleicht hättest du auch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen?
Ja, okay. Die Reihe war ja nicht an Politikerinnen gerichtet, sondern ich wollte mit Bürgerinnen ins Gespräch kommen. Und daran krankte auch diese Reihe ein bisschen, weil ich habe Leute gebeten, mich nach Hause einzuladen. Und da ist doch eine große Hemmschwelle. Ich würde sie gerne weiterführen, diese Reihe. Ich würde dann aber selber die Organisatorin sein und den Ort bieten, damit die Leute nicht irgendwie denken, sie müssten ihr Haus erstmal sanieren, bevor sie da irgendjemand einladen. Das war so ein bisschen der Punkt. Es gibt natürlich auch BezirkspolitikerInnen, mit denen, sage ich mal, die Kommunikation noch verbessert werden kann. Aber ich will ja jetzt keine Namen nennen.
Verstehe.
Also für mich dürftest du sehr gern mal kochen, liebe Cordelia. Eine letzte auflockernde Frage noch. Gibt es manchmal total absurde Situationen in der Bezirkspolitik, also wo du einfach an deine Grenzen stößt und dir denkst, huch, was passiert hier gerade?
Ja. Ja, klar. Also wir haben beispielsweise gerade gerade zurückliegende BVV, sondern die davor, hat die BVV den Klimanotstand erklärt und als höchste Priorität dieser Bezirkspolitik erklärt. Da haben wir dann auch gerne zugestimmt, obwohl wir das ein bisschen populistisch fanden, Klimanotstand das Ganze zu nennen. Aber in der Sache ist ja richtig, der Klimawandel ist eine der Hauptprobleme der Zukunft. Wer zukunftsweisend bauen will, wer zukunftsweisende Politik machen will, der muss den Klimawandel berücksichtigen. Insofern haben wir diesem Antrag dann am Ende natürlich auch zugestimmt, haben einige Anträge gestellt, die konkrete Maßnahmen bewirken sollen. Und vor allen Dingen in der letzten BVV haben wir den Antrag gestellt, dass wir auch anders bauen müssen. Meine Aussage dazu ist, wer den Klimanotstand erklärt, der muss nachhaltige Stadtentwicklung betreiben. Er muss viele Dinge tun. Was nachhaltige Stadtentwicklung ist, kann ich erklären, aber der muss vor allen Dingen auch anders bauen. Der muss den Klimawandel in der Stadt mit berücksichtigen, durch die Pflanzen, durch die Materialien, durch die Verschattung, durch eine komplette andere Ausrichtung des Bauens. Und uns hat auch sehr gewundert, also es ging um den Rangierbahnhof Pankow. Das ist ein großes politisches Thema. In Pankow ist schon richtig, dass auch seit 10, 15 Jahren hier heiß debattiert wird. Und da ging es in der BVV darum, den ersten Schritt für einen Bebauungsplan zu machen, einen sogenannten Aufstellungsbeschluss zu fassen. Und wir haben eigentlich nur eine ganz kleine Änderung daran beantragt, nämlich dass eben der Klimaschutz mit berücksichtigt wird. In Kurzfassung sage ich mal jetzt so. Und da hat mich doch sehr gewundert, wie die BVV das ablehnen kann. Also es passt einfach überhaupt nicht zusammen, dieser Widerspruch zu, wir müssen jetzt also aufmuskeln und die höchste Priorität für den Klimaschutz. Und andererseits dann aber sagen, nee, aber das können wir jetzt ja nicht immer berücksichtigen. Ist für mich absurd, kann ich nicht nachvollziehen.
Diese Bezirksverordnetenversammlung war mir auch lange nicht sehr bekannt und ich glaube, so ein Alltag einer Fraktion ist vielen Leuten nicht so bewusst. Vielleicht kannst du ja kurz beschreiben, was ihr als Fraktion der Bezirksversammlung macht, welche Aufgaben ihr habt, wie oft tagt ihr, wie viel Mitbestimmungsrecht gibt es überhaupt auf der Bezirksebene?
Ja, Land und Bezirk, Berlin und Pankow sind nicht wirklich getrennt, sondern wir sind tatsächlich kein Parlament, sondern wir sind Teil der Verwaltung. Und der Bezirk ist ein Zwitterwesen, ist keine wirklich eigenständige Körperschaft, nennt man das juristisch. Er ist nicht wie eine Kommune, nicht wie in Hessen oder Niedersachsen oder so, wo es Gemeinden gibt mit grundrechtlich verbrieften Rechten. Er ist eigentlich die untere Verwaltungseinheit des Landes Berlin. Trotzdem haben wir einen Bürgermeister, trotzdem haben wir eine BVV.
Ein Bezirksbürgermeister.
Wir haben einen Bezirksbürgermeister. Alle Bezirke haben einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, in dem Fall. Also das ist die Widersprüchlichkeit der Situation. Man ist eigentlich, hat einen Repräsentanten des Bezirkes und man hat eine Verordnung, Bezirksverordnetenversammlung, die eigentlich ähnliche Aufgaben hat wie eine Gemeinde. Die hauptsächliche Aufgabe, das hauptsächliche Recht der Gemeinden sind, Bebauungspläne aufzustellen. Also zu sagen, an diesem Areal möchte ich gerne Wohnungsbau, in diesem Areal möchte ich gerne eine Einkaufsmöglichkeit, in diesem Areal soll es eine Grünfläche sein, und das setze ich rechtlich fest, dass niemand anders etwas, also niemand etwas anderes bauen kann. Das ist die eigentlich neben dem Haushalt, das darf ich natürlich nicht vergessen, das Haushaltsrecht und die Bebauungspläne sind eigentlich die wesentlichen Aufgaben der Gemeinden und auch des Bezirks Pankow,
der DVV. Und ganz konkret als Fraktion, welche Aufgaben habt ihr so? Und auch du als Fraktionsvorsitzende in deinem Alltag, wie sieht es da so aus?
Genau, das ist, die Frage habe ich nicht beantwortet, noch nicht beantwortet. Die Fraktion hat 12 Mitglieder. Und wir sind also 12 von 55 und wir müssen versuchen, alle Sachfragen zu bearbeiten und uns in allen Sachfragen einzubringen, die diese BVV bietet. Also eine Bezirksverordnetenversammlung, wie ein anderes Parlament auch, tagt in Ausschüssen. Also wir haben einmal im Monat eine Bezirksverordnetenversammlung und dazwischen gibt es Ausschüsse, die einzelne Sachfragen behandeln. Zum Beispiel den Finanzausschuss, zum Beispiel den Ausschuss für Gleichbeteiligung, also Gleichberechtigung und Beteiligung und Verwaltungsmodernisierung, ach, das ist jetzt woanders. Dann gibt es den Ausschuss für Stadtentwicklung, den Ausschuss für Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, verschiedene Soziales gibt es natürlich, Schule. Diese ganzen Ausschüsse gibt es und unsere Mitglieder haben Anrecht darauf, in den Ausschüssen auch in einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern präsent zu sein. Wir können jetzt nicht sagen, das finden wir wichtig, da schicken wir 5 rein, sondern es gibt ein Bezirksverwaltungsgesetz, das teilt auf oder legt fest, wie die Verteilung stattfindet. Das wird ausgerechnet und dann hat man so und so viele Sitze.
Bezirksverordnete sind ja nun anders als Bundestagsabgeordnete oder Abgeordnete des Abgeordnetenhauses ehrenamtlich tätig. Das heißt, ihr bekommt keine Diäten, ihr bekommt eine Aufwandsentschädigung. Heißt aber auch, ihr habt alle eure regulären Jobs irgendwie nebenher. Genau. Das heißt, wie kriegt man das oder wie kriegst du das im Speziellen denn zeitlich unter?
Das ist tatsächlich nicht einfach. Das kann man so sagen. Ich weiß auch nicht, muss man sich an anderer Stelle nochmal Gedanken darüber machen, ob das sinnvoll ist, eine 400.000 Einwohner-Kommune von 55 ehrenamtlich arbeitenden quasi Parlamentariern verwalten zu lassen. Das ist eine große, schwierige Aufgabe, weil wir haben ja einerseits die Sitzungen, an denen wir teilnehmen müssen. Dafür kriegen wir zwar nochmal Sitzungsgeld, aber das ist alles nicht der Rede wert, also nur mal so, um mal eine Vorstellung zu haben, eine BVV geht von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, dafür gibt es 30 Euro. Ich sage nicht, dass das nichts ist, das ist schön, es ist eben keine Vergütung, sondern eine Aufwandsentschädigung und man macht das hier eben auch aus Interesse. Es ist okay, aber mach das mal, nachdem du schon von 8 Uhr bis 16, 17.30 Uhr gearbeitet hast, das ist dann schon ein ziemlich langer Tag. Das Ganze will vorbereitet werden, die Fraktionssitzungen finden in den anderen Wochen statt, wo keine BVV ist, dann hast du Ausschusssitzungen, dann musst du mit Vereinen sprechen. Das ist alles durchaus eine Herausforderung und deswegen ärgert es mich inzwischen auch wirklich sehr, wenn Menschen ohne irgendwas zu wissen ständig nur auf die Politik hetzen und sagen, wir würden ja alle nichts machen, und da bin ich inzwischen, reagiere ich allergisch. Also nicht nur als Kommunaler, sondern insgesamt, weil das Bild von Politikern ist schlecht geworden, aber teilweise ziemlich zu Unrecht. Und hier wird wirklich hart gearbeitet.
Nun stehst du ja auch durchaus für Bürgernähe und bürgernahe Verwaltung. Das ist dir ein Anliegen, hattest du eingangs gesagt. Mit welchen Problemen wenden sich denn Bürgerinnen und Bürger konkret an dich?
Ganz häufig Verkehr, Schulwegsicherheit, Fahrradwege. In letzter Zeit natürlich massiv. Ich finde das ja okay, dass gebaut wird. Es ist total klar, wir brauchen günstigen Wohnraum, wir brauchen neue Wohnungen. Aber das geht doch nicht, dass jetzt hier schon wieder nachverdichtet wird. Also ich kriege hier überhaupt keine Luft mehr. Ich weiß nicht, dann wollen die da schon wieder die ganzen Bäume abfällen. In der XY-Straße ist es okay, aber hier, das ist nicht okay, das ist jetzt zu viel. Also wir haben ein ganz großes Problem damit, dass da liegt es, ja, also dass die Situation in Berlin so ist, dass nachverdichtet wird nach dem sogenannten Paragraphen 34, also so wie in der umliegenden Umgebung gebaut ist, kann auch da gebaut werden, dass es keine, nicht genügend Bebauungspläne gibt, die das auch irgendwie mal, sage ich mal, vorher ein bisschen limitieren. Haben wir nicht genug. Und die Bürgerinnen haben Angst, dass sich der Charakter der Stadt verändert. Neben den Problemen mit Verkehrssicherheit, Umgehungsverkehr ist ein ganz riesiges Problem. Die Leute rasen durch Wohngebiete mit 50, 70 Sachen, weil sie eine Ampel sparen wollen. Also das ist auch nicht verständlich, über Bürgersteige, über irgendwelche Mittelinseln wird dann hinweggeheizt und ältere Leute kommen nicht über die Straße. Oder die Tatsache, dass Gehwege kaputt sind, wenn man aus dem schick sanierten Prenzlauer Berg ein bisschen nach Norden kommt, nördlich des Schlosses Schönhausen, dann kann man manchmal den Gehweg schon suchen, beziehungsweise man sollte also gut aufpassen, wo man seinen Fuß hinsetzt. Also das sind häufig Probleme.
Nun hast du ja auch über Verkehrsprobleme gesprochen und über Straßen. Es sind ja, wie ich das verstanden habe, nicht alle Straßen vom Bezirk geregelt. Mhm. Wo stößt du generell in deinem Alltag als Politikerin auf Bezirksebene an Grenzen der Bezirksebene, wo eigentlich das Land zuständig wäre oder eine höhere Ebene eingreifen müsste?
Ja, auf alle Fälle da. Also das ist ja gang und gäbe. Ich meine, B96a heißt Bundesstraße, ist schon mal klar. Also so, dann ist für die meisten Straßen ist sowieso der Senat zuständig. Es gibt dann die Seitenstraßen, das ist dann die kommunale Ebene. Es ist auch schwierig zu vermitteln, dass man eigentlich sagen muss, da kann ich gar nichts tun. Man bringt dann doch Anträge ein und sagt, das Bezirksamt wird ersucht, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, das und dann müssen die erstmal arbeiten, schreiben Brief zurück und das dauert dann sozusagen, bis dann die Antwort kommt, haben wir jetzt hier anders vorgesehen.
Kommen wir mal zu den aktuellen Themen, denn in der Pankower Politik gibt es ja einige gerade hochspannende aktuelle Aspekte. Wir haben die Haushaltsverhandlungen im Bezirk abgeschlossen. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte in diesem Haushalt 2021? Was habt ihr denn erreicht? Wo waren die Knackpunkte?
Also wir haben vor allen Dingen uns für die Grünanlagen eingesetzt. Das ist natürlich allen Fraktionen gleichermaßen wichtig, aber wir, klar, als Grüne haben dann natürlich nochmal, wir haben erstens den Stadtrat und zweitens vom Thema her das auch sehr stark unterstützt und dass wir bei den Grünanlagen mehr tun, als die Bezirksamtsvorlage vorgesehen hat. Es gab ja einen Änderungsantrag der Fraktionen, der BVV an der Bezirksamtsvorlage und wir haben dann dafür gesorgt, dass eben diese Grünanlagen doch nochmal deutlich aufgestockt werden. Das zweite Thema hätte ich eben natürlich auch schon nennen können, die Schule, Schulen, Schulplätze, Schulplatzbau, Schulsanierung, Schultoiletten, Schulhygiene, sowas ist dann natürlich auch ein Riesenthema und deswegen haben wir in den Haushaltsverhandlungen als zweiten großen Posten viel, viel Geld für Schulen nochmal bereitgestellt. Ähnlich die Leseförderung in den Bibliotheken. Da haben wir jetzt 30.000 Euro erreicht. Das ist auch nur eine kleine Summe, aber man muss sich klar machen, das, was hier im Bezirk verteilt werden kann, ist nicht so die Masse. Da ist 30.000 Euro durchaus schon ein Posten. Ehrenamtliche Bibliothek in Wilhelmsruh, nächster Punkt, war uns als Grünen wichtig. Das sind nicht nur wir, aber auch wir haben seit Jahren dafür gekämpft, dass die ehrenamtliche Bibliothek in Wilhelmsruh weiter offen gehalten wird. Oder auch Initiativen, die doch noch mal ein bisschen mehr Geld bekommen haben, als zunächst vorgesehen war. Partnerschaften für Demokratie zum Beispiel. Und es gibt einen neuen Posten, die kinderfreundliche Kommune. Das war ein BVV-Beschluss. Da haben, also es kam aus der BVV heraus, eine kinderfreundliche Kommune, diesen Titel zu erreichen und sich auch so aufzustellen. Und dafür ist jetzt erstmalig auch Geld im Haushalt bereitgestellt worden, weil ohne Geld gibt es nichts.
Apropos neuer Posten, gelesen habe ich auch, dass die Position eines Klimaschutzbeauftragten oder einer Klimaschutzbeauftragten neu geschaffen werden soll. Genau. Das ist uns als Kreisverband ja auch ein erhebliches Anliegen. Wir haben dazu auch Beschlüsse gefasst. Kannst du dazu noch was sagen? Also wie diese Position ausgestaltet und besetzt werden soll?
Das gibt es noch nicht im Detail, sondern im Rahmen der Haushaltsverhandlungen haben wir diesen Klimaschutzbeauftragten oder diese Klimaschutzbeauftragte mit eingebracht und sind sehr froh, dass die Zielgemeinschaftspartner, so heißt das ja hier, nicht Koalitionspartner, diese Forderung auch unterstützt haben und wir eben eine Person, eine Stelle, da geht es jetzt erstmal einfach um die Stelle, diese Stelle zu ermöglichen, eine finanzielle Summe für vorzusehen, damit eine solche Stelle überhaupt geschaffen werden kann. Das ist die erste Voraussetzung. Wie die dann hinterher ausgestaltet ist, da hat sich überhaupt noch kein Mensch Gedanken drüber gemacht.
Anderer Punkt, Verkehrspolitik. Du hast ja auch vorhin gesagt, das sind vor allen Dingen die Themen, die Bürgerinnen und Bürger antreiben, umtreiben, mit denen sie zu dir kommen. Wir haben ja auch die dicke Aufgabe einer Verkehrswende, auch in Pankow vor uns. Was kannst du, was könnt ihr als Fraktion tun, um diese Verkehrswende hier in Pankow auch zu beschleunigen?
Ja, wir wollen verschiedene Sachen. Wir wollen erstmal natürlich Fahrradstraßen. Das heißt, dass die Fahrräder Priorität haben in den Straßen. Da wird es diese Legislatur noch ziemlich vorangehen. Wir wollen die Protected Bike Lane, das ist ein Landesprojekt, aber das wollen wir natürlich auch in Pankow haben. Wir wollen aber vor allen Dingen auch dafür sorgen.
Das heißt, dass die mit Pfosten abgetrennt sind?
Das sind, ja genau, das ist erklärungsbedürftig, das ist richtig. Das sind also Fahrradwege, die so Poller haben an der Seite. Dadurch wird der Weg für die Fahrradfahrer getrennt von dem Weg für die Autofahrer. Wir verfolgen aber auch immer wieder den Ansatz, den öffentlichen Raum umzuverteilen. Also die Fahrräder haben einfach nicht genügend Platz auf der Straße. Das möchten wir gerne noch in dieser Amtsperiode ein Pilotprojekt vorantreiben, wo wir die Umgestaltung des Straßenraumes zugunsten von Fahrrädern vorantreiben. Und dann nicht zu vernachlässigen, ist auch überhaupt Maßnahmen, die das Autofahren unattraktiver machen, sei es durch die Wegnahme von Parkplätzen, sei es durch die Konzentration von Parkplätzen in Quartiersgaragen. Dadurch kommen die Autos von der Straße weg. Man kann andere Sachen auf dem öffentlichen Raum machen, zum Beispiel Fahrradwege einrichten oder die Aufenthaltsqualität erhöhen. Das ist so die vierte Hauptrichtung, wie man vorangehen kann, was man im Bezirk tun kann, um die Trendwende zu schaffen.
Vorhin hast du vom Rangierbahnhof Pankow gesprochen, Pankower Tor. Seit vielen Jahren wird hier ein Kompromiss gesucht und nicht gefunden. Was sind denn da die wichtigsten grünen Anliegen bei diesem Projekt? Wie ist da der aktuelle Stand? Was hätte in diesem Prozess deiner Meinung nach besser laufen können?
Ja, der Rangierbahnhof Pankow, so ist der offizielle Name. Pankower Tor ist das Projekt oder der Imagetitel des Eigentümers. Deswegen verwende ich immer den Begriff Rangierbahnhof Pankow. Der ist ein sehr wichtiges Filetstück zwischen dem S-Bahnhof Pankow und dem S-Bahnhof Heinersdorf, hervorragend angebunden, innenstadtnah. Wir brauchen dort Wohnungen. Da haben wir Grünen, wir haben ja Beschlüsse gefasst, Kreisverbandsbeschlüsse. Dafür haben wir auch uns eingesetzt an der BVV. Und in diesen Verhandlungen mit dem Eigentümer, dem Land Berlin, das ist da involviert, weil die Grundlage für jegliches Bauen ist der Flächennutzungsplan. Da ist noch eine Bahnfläche vorgesehen. Der Flächennutzungsplan muss geändert werden. Deswegen ist das Land involviert. Der Eigentümer will natürlich bestimmte Dinge mit seinem Grundstück machen. Und der Bezirk hat letztendlich das Recht zu sagen, wie dort gebaut wird. So sind diese drei Parteien zustande gekommen. Und inzwischen ist der letzte Kompromissstand dazu, dass es doch immerhin 2000 Wohnungen sein sollen. Das geht auf das grüne Konto. Wir hätten gerne sogar noch mehr gehabt. Aber als Kompromiss sind 2000 auch erst schon mal sehr schön, zumal ein erheblicher Anteil davon bezahlbarer Wohnraum sein soll. Wir haben uns als zweiten wesentlichen Aspekt auf die Frage konzentriert, wie soll am S-Bahnhof Pankow gebaut werden. Da wollte der Eigentümer eigentlich eine Shopping Mall errichten, also ein riesiges Gebäude, was abends nach den Schließzeiten der Geschäfte komplett umgangen werden muss. Also es gibt dann quasi keine Straßen dadurch, sondern es ist ein geschlossener Baukörper, der einen dazu gezwungen hätte, über die Granitstraße einen riesen Umweg zu laufen, bis man dann irgendwo mal wieder in belebtes Gebiet reinkommt. Das war uns ein extrem wichtiges Anliegen und es unterscheidet uns Grüne von anderen Fraktionen in diesem Bezirk. jetzt schon festzulegen, dass Einkaufen völlig okay ist, aber dass das in einer, als eine belebte Stadt das Ergebnis sein muss. Das heißt, keine geschlossenen Baukörper, sondern geöffnete Bauweise, eine offene Bauweise mit Straßen und Durchwegungen, dass 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Menschen sich frei bewegen können und können Zugang zu diesem Viertel haben. Das haben wir, wie es aussieht, auch erreicht. Deswegen sind wir schon mal ziemlich froh über das, das von uns durch viele Kämpfe erreichte. Natürlich freuen wir uns auch über das Fahrradparkhaus, was entstehen soll. Und wir haben noch was obendrauf gesetzt. Wir haben auch den Punkertrail inzwischen verankert. Der Punkertrail soll der erste Schnellradweg sein, wie so eine Art Autobahn für Fahrräder. Und diese erste Radverbindung, die in dieser Form in Pankow gebaut wird, soll vom Mauerpark bis nach Buch am besten reichen. Und dafür braucht es eine spezielle Strecke, die nennt sich Punkertrail. Und dafür braucht es als großes Problem dann auch noch eine Brücke über die Berliner Straße, genau am S-Bahnhof Pankow. Das ist auch eine der wesentlichen Punkte, die im Augenblick noch zu verhandeln sind. Wer das bezahlt, wer diese Brücke baut, oder ob es okay ist, an einem Schnellradweg auch mal anzuhalten an der Kreuzung. Darum gehen gerade die Verhandlungen. Also das Projekt ist mal gestartet mit 2 Möbelhäusern, fachmarktmäßig, also 200 Meter lange Klötze, die mit Parkplätzen umgeben sind und eine Shopping Mall und dazwischen ein bisschen Grün. Das Grün ist schön. Aber weder die Shopping Mall noch die Fachmärkte sind irgendwas, was ein belebtes Viertel für Anwohnerinnen entwickelt. Und deswegen sind wir der Meinung, zukunftsweisende Stadtentwicklung sieht anders aus. Und so kommt es auch nochmal zustande, dass wir jetzt eben den Änderungsantrag gestellt haben. Wer eine zukunftsweisende Stadtentwicklung haben will, muss den Klimawandel berücksichtigen. Und auch da sind wir abgeschmettert worden, aber wir bleiben dran.
Vielen Dank. Wir kommen so langsam zum Schluss, aber wie das bei unserem Podcast Ein Pott Grünes üblich ist, haben wir noch ein paar Sätze zur Autovervollständigung. Also wir fangen den Satz an und du beendest ihn möglichst knapp. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, heißt?
Das Pferd in positiver Spannung.
Das Pferd in positiver Spannung?
Ja.
Worum ging es?
Von Stefan Stammer. Es geht ums Reiten.
Ah, okay. Also ein Fachbuch.
Ja, ein Fachbuch, genau. Ich habe andere Bücher angefangen, aber die fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein im Titel. Ich habe Probleme mit Titeln.
Radfahren in Pankow ist?
Gefährlich.
Meine Botschaft an grüne Neumitglieder ist?
Unbedingt mitmachen, macht total Spaß.
Mein Lieblingsort in Pankow ist?
Blankenfelde, natürlich.
Natürlich.
Magst du noch sagen, warum natürlich?
Ja, ich wohne da. Ich wohne da ja nicht umsonst. Das ist das Dorf in der Stadt. Das ist die Landluft mit Sichtweite zum Fernsehturm. Das ist die Stadtgrenze, die sich nicht ausmeandert, sondern da ist einfach die Stadt irgendwann fertig und dann kommt das Land. Das ist einfach genial.
Wir haben viele Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank, Cordelia. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.
Ja, auch von mir vielen Dank. Auch an euch beide. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns natürlich über Feedback, denn ein Podcast lebt natürlich auch davon, was ihr hören wollt. Wo ihr Interesse daran zeigt, gebt uns das gerne über Social Media, unsere Social Media Accounts des Kreisverbandes Pankow, also Instagram, Twitter, Facebook oder? Ja,
oder ganz klassisch per E-Mail, unsere E-Mail-Adresse podcast@grüne-pankow.de.
Das war sehr schöne, sehr gute Erfahrung und jetzt könnten wir eigentlich erst richtig loslegen.
Jetzt sind wir warm geredet.
Ja, genau. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mal als Gast dabei zu sein.
Vielen Dank, Helene, nochmal, dass du Nastassja so würdig vertreten hast.
Sehr gerne.
Also, tschüss.
Tschüss.